Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Daniel Garnitz von der Fahren GmbH. Viel Spaß beim Hören.
Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
Ich würde gerne nochmal so aufs Unternehmerische zurückkommen. Wenn du mal so zurück überlegst, also fahren jetzt seit 2017 und aber generell 8 Jahre jetzt in der Branche, aber gerade so bei Fahren, wenn du mal überlegst, was war bisher die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem du selbstständig bist? Und natürlich, was war die beste Entscheidung?
Die schlechteste Entscheidung, wir haben 2019 Übernahmegespräche gehabt. Mit einer Firma und wir haben uns viel zu sehr darauf eingelassen und nach den ersten Gesprächen dachten wir eigentlich, das wird cool und haben damals eine Finanzierungsrunde platzen lassen, weil wir gedacht haben, dass das cool wird und funktioniert. Und je detaillierter die Gespräche waren, desto mehr haben wir wieder eine Realitätsschelle bekommen und dann hat uns das gar nicht mehr gefallen. Dann haben wir auch diese Gespräche praktisch abgeblasen und standen dann mit einer selbstverschuldeten, abgebrochenen Finanzierungsrunde da und abgebrochenen, auch selbstverschuldeten Übernahmegesprächen da. Das war wirklich mit Abstand die schlechteste Erfahrung und Entscheidung, die wir getroffen haben. Also das war schon sehr kritisch, muss man sagen. Also da sind wir fast pleite gegangen, hätten wir nicht Investoren gehabt, die weiterhin dran geglaubt hätten.
Was hast du daraus gelernt aus der Geschichte?
Übernahmegespräch immer parallel laufen lassen, aber das wirklich das Hauptgeschäft und die Fundraising-Strategie und so weiter ist unantastbar. Egal was für Gespräche nebenbei laufen, niemals irgendwie sich anzetteln lassen von irgendwelchen Übernahmegesprächen, die sich anteasern. Die finden bei uns auch jedes Jahr statt, wenn man ehrlich ist, und das hört halt nie auf. Wenn man sich da immer so drauf fokussieren würde, dann verlierst du praktisch den Blick für dein Hauptgeschäft. Also sowas parallel laufen lassen und gucken, wohin führen diese Gespräche. Ich glaube, ich habe noch keine einzige M&A-Transaktion selber mitgemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten einfach immer scheitern.
Okay, und die Desentscheidung, seitdem du selbstständig bist?
Das Gründungsteam so zusammenzustellen, wie es jetzt ist, also das war wirklich eine gute Entscheidung. Ich hatte eine Gründung mit einem ehemaligen Kommilitonen, den habe ich damals 4 Wochen gekannt, habe eine Firma mit dem gegründet, war eine schlechte Entscheidung einfach. Ich kannte ihn noch gar nicht so richtig. Und mit meinen Mitgründern jetzt, und Maxi, Kostja und so weiter, die habe ich schon aus dem Studium gekannt. Also wir haben immer die Tag zum Nacht gemacht und deswegen kenne ich die in allen Lebenslang. Und wir kennen uns einfach sehr, sehr gut. Und das war die beste Entscheidung, das letztendlich mit denen aufzubauen. Und zwar mit Leuten, die du wirklich schon sehr, sehr gut kennst. Das war die beste Entscheidung.
Würdest du aus heutiger Sicht sagen, alleine gründen ist keine Option? Oder ich meine, du hast natürlich, es gibt ja Vorteil, dass du, wenn du alleine bist, alles alleine entscheiden kannst. Das ist natürlich ein Nachteil, du musst auch alles alleine machen. Aber wie würdest du das beurteilen? Würdest du sagen, mit jemandem zusammen gründen ist definitiv besser als alleine?
Kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Ich glaube, wenn ich ein Restaurant aufmachen möchte, kann ich auch alleine, so nach dem Motto. Wenn du wirklich was Skalierbares aufbauen willst und was wirklich, also ein Restaurant, wenn du ein bisschen Kleingeld hast, du suchst den operativen Geschäftsführer, der das für dich aufbaut, mal so gesponnen, dann kannst du das alleine machen mit dem. Dann zahlst du dem gutes Gehalt und dann geht das schon. Deswegen kommt aufs Geschäftsmodell drauf an. Nehme ich jetzt die normale Startup-Definition, hochskalierbar, digital und so weiter, würde ich es nicht alleine machen, definitiv. Ich glaube, sehr, sehr gut. Wir sind jetzt noch 4. Wir waren 5 Gründer, sind jetzt nur noch 4, die wirklich operativ tätig sind. 4 ist, glaube ich, dann auch die Grenze. 5 ist zu viel, finde ich. 3 bis 4 finde ich perfekt. Wenn man sich nicht lange kennt, finde ich, glaube ich, 3 am besten, weil du letztendlich immer 3 Stimmen hast. Und dann kannst du mit 2 Stimmen praktisch was entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und eine gute Entscheidung war auch, das Gründerteam gleich beteiligt zu lassen. Also ich habe viele Gründer kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich hatte die Idee und will deswegen 51% der Firma und die nächsten 49 teile ich auf die Mitgründer. Funktioniert halt nicht. Du gehst halt die ersten 2, 3 Jahre wirklich durch die Scheiße. Und wenn sich dann nicht alle gleich im Boot fühlen, dann funktioniert das nicht.
Kann ich verstehen. Was ist bei euch in der Firma mit so einem Tipping Point? Gab es den schon? Und wenn ja, wie sah der aus?
Mehrere sogar. Also Anfang Corona-Zeiten haben wir eine Finanzierungsrunde gemacht, die dann wegen Corona nicht so groß ausgefallen ist, wie es eigentlich gedacht war, weil einige Investoren viel Geld verloren haben am Aktienmarkt. Und da mussten wir Leute entlassen auch, was nicht so gut war. Die ersten zwei Mitarbeiter, die wir in der Firmengeschichte eingestellt haben, mussten wir beide entlassen. War nicht so gut, obwohl wir sie halten hätten können. Aber die es ist halt, wenn Leute nicht auf Gehalt verzichten, wenn jeder auf Gehalt verzichtet hätte, dann hätten wir alle halten können. War aber damals nicht der Fall. Und das war letztendlich auch die Phase, wo unser Mitgründer dann viele seiner Anteile verkauft hat an uns und an die Investoren. Das war so ein Tipping Point, wo wir dann auf einmal da standen, das Team halb leer geräumt und gerade frisches Geld. Also finanziell sind wir durch Corona gut durchgekommen, aber da musstest du dich erstmal wieder zusammenraffen und dann gucken, okay, was machen wir jetzt letztendlich? Und das war auch der Zeitpunkt damals, wo wir die Softwarelösung, also damals hatten wir nur den Marktplatz, noch keine White-Label-Softwarelösung, da haben wir Corona genutzt, um diese White-Label-Lösung zu entwickeln, weil wir Nachfrage bekommen haben von den Partnern. Und der zweite Tipping Point war letztendlich, als wir im Oktober den Julian, unseren Vertriebsleiter, und Joe, General Manager, über sehr, sehr viele Zufälle gefunden haben. Also im Business Case stand nicht, am 1.10. kriegen wir einen Vertriebsleiter. Davor habe ich eben Vertrieb gemacht, musste aber eigentlich 90% meiner Zeit für Fundraising aufbrauchen. Und das war auch, also seitdem funktioniert schon sehr gut. Wir haben die Kommunikation geändert seit Oktober, dass wir uns stärker als Enabler positionieren. Vorher haben uns immer viele verglichen mit normalen Abo-Anbietern, was wir ja letztendlich nicht sind. Und dieser Kommunikationsschwenk, der läuft auch jetzt noch. Also jetzt weiß auch bei weitem noch nicht jeder, dass wir kein Abo-Anbieter sind. Und das waren so zwei Tipping Points vom letzten Jahr und natürlich dieses Jahr. Also Abschluss der Seed-Runde mit Helvetia, Flixbus und so weiter öffnet natürlich viele, viele neue Möglichkeiten. Und die Wachstumsraten sind natürlich gigantisch aktuell.
Und jetzt hast du gerade schon über Positionierung das so leicht angedeutet. Wie wichtig ist oder war das für euch? Wir haben auch über Fokus vorhin schon gesprochen, aber wie wichtig ist diese Positionierung? Jetzt quasi zu sagen, wir sind zwar Abo-Anbieter, aber eher als Plattform sozusagen, nicht im Eigenhandel oder in der Eigenanbietergeschichte?
Entscheidend. Also wenn Partner, also Endkunden ist es egal, ob du Abo-Anbieter bist oder nicht. Das interessiert ihn nicht auf dem Marktplatz. Da kommt es halt aufs Produkt drauf an, aber in der Automobilindustrie, also ohne Angebot funktioniert das Geschäftsmodell, was wir machen, nicht, weil wir von Provision leben pro aktiven Fahrzeug. Und deswegen ist es halt elementar wichtig. Also gerade der Wettbewerb, wenn man ihn so nennen kann, ist hoch. Es gibt immer mehr Abo-Anbieter. Auch, also du siehst in der Presse viele Abo-Anbieter, wo wir im Hintergrund sind. Deswegen denkt jeder, okay, Fahren hat viele Mitbewerber, aber letztendlich produzieren wir eigentlich die ganze Zeit Mitbewerber, wenn man so will. Und deswegen ist die Positionierung schon extrem wichtig. Wenn der Markt nicht weiß, wie du positioniert bist, was du machst, bist du immer in der Erklärungsnot. Und deswegen ist es super wichtig, vor allem bei dem Schwenk. Wir waren ganz früher, die ersten drei Monate, wo wir live waren, waren wir direkte Abo-Anbieter. Das heißt, wir haben uns am Anfang so positioniert, haben aber einen Pivot gemacht letztendlich hin zum Enabler. Und diesen Pivot musst du kompliziert kriegen. Und ohne Rebranding und so weiter, was wir damals nicht gemacht haben, weil wir den Impact damals uns noch nicht vorstellen können, dass das so viel Impact hat letztendlich, ist das schon eine gewisse Herausforderung.
Wenn du jetzt so mal überlegst, ihr habt ja jetzt gerade auch Geld geraced, welche Investitionen sind aus deiner Sicht am sinnvollsten im Unternehmen? In welche Bereiche und in welche Themen? Wo investiert ihr am stärksten? Sind das Mitarbeiter, Marketing? Also was würdest du sagen als Unternehmer, was macht am meisten Sinn, gerade wenn man wächst?
Natürlich neue Kollegen. Neue Kollegen dazu holen, viel Unternehmenskultur. Wir haben jetzt, man darf ja als Arbeitgeber 44 Euro praktisch jeden Monat zufließen lassen. Wir haben jetzt eine Fahren-Mastercard haben wir jetzt entwickelt. Da gibt's wohl irgendwelche Angebote. Und jeder Mitarbeiter hat eine Fahren-Mastercard. Da wird jeden Monat 44 Euro draufgeladen. Und damit können die shoppen gehen, sich Bier kaufen, Spotify von bezahlen und so weiter. Solche Kleinigkeiten machen wir. Wir machen jetzt praktisch Jobbike, werden wir jetzt aktivieren, höchstwahrscheinlich. Wissen die Kollegen auch noch nicht. Ganz witzig. Und da gucken wir jetzt gerade, dass wir gerade auch in die Leute investieren, dass die sich wohlfühlen. Gerade auch in Equipment haben wir immer viel gespart und jetzt bekommt jeder Equipment, Office, Homeoffice und so weiter, dass jeder perfekt ausgestattet ist. Marketing investieren wir seit diesem Jahr wirklich viel. Auch in PR werden wir jetzt bald eine Menge Geld in die Hand nehmen, einfach um die Marktpositionierung stärker darzustellen in der Branche. Das sind eigentlich, das sind keine Überraschungen dabei. Also ich glaube, da kann ich wenig Neues erzählen. Ich glaube, jeder weiß im Kopf, wo er eigentlich investieren müsste, wenn er kein Geld hat. Dann immer, wenn du kein Geld, was heißt Startup nie Geld? Wir haben jetzt auch gefühlt kein Geld, weil die Zahlen werden nur größer, die Probleme bleiben die gleichen. Das ist immer so.
Und was meinst du, was hat am meisten Return gebracht? Also wo habt ihr am meisten Geld investiert und wo kam, ich sag mal, am meisten Return zurück?
Marketing, ganz klar. Also wir haben bis Anfang dieses Jahr haben wir eigentlich auf Endkundenseite kein Marketing gemacht. Das heißt, der Marktplatz ist organisch gewachsen, auch sehr, sehr gut.
Wie kann man sich das vorstellen? Über Google SEO-Optimierung oder?
Wir hatten den Vorteil, Faden.com ist 2018 gelauncht und damit waren wir einer der ersten, in Anführungszeichen, Abo-Anbieter. Und deswegen sind wir seitdem überall, werden wir mitgenannt. Wir sind im SEO-Ranking eigentlich ganz okay aufgestellt, dadurch, dass wir eigentlich 0 Euro investieren in SEO. Das ist wirklich viel über Branding, Mundpropaganda teilweise, auch über unsere Partnerhändler letztendlich, die natürlich auch aktiv sind in der Kundenakquise, hat sich das einfach so ergeben. Aber jetzt, wo wir jetzt wirklich viel investieren ins Marketing pro Monat und auch echt gute Leute bekommen haben, die weitaus mehr Plan haben als wir, obwohl wir immer dachten, wir haben E-Commerce studiert, haben uns sehr, sehr sicher gefühlt, aber es ist ein ganz anderes Level. Also es ist wirklich krass. Das ist ungefähr so, als wenn du gerade denkst, irgendwie du kannst Fußball spielen und dann kommt ein Profifußballer und zeigt dir mal wirklich, wie das geht. So fühlt sich das ungefähr an. Also das ist schon extrem. Also die Wachstumsraten seit Anfang des Jahres sind wirklich, wirklich abnormal. Also man sieht dann sehr gut, dass das Geschäftsmodell funktioniert, wenn du wirklich in die Skalierung gehst und du siehst, okay, die Unit Economics sind direkt profitabel. Du siehst, dass Marketing korreliert mit Neukunden und so weiter und so fort. Du siehst, dass Händler, Partner und so weiter sich aktiv bei uns melden, mehr Abo machen möchten. Also es ist schon so ein bisschen, es gibt immer so die Definition. Also es gibt viele Metrics, wie man Product Market Fit definieren kann. Wenn du eine Endkundenplattform hast, so auf B2C-Seite und Facebook oder so, dann guckst du letztendlich, wie viele Neukunden presst du rein durch Kundenakquise. Und irgendwann hast du letztendlich so eine Kurve, die sich dann irgendwann normalisiert, wo du praktisch Retentions hast, dass ein gutes Stück davon auch bleibt auf deiner Plattform. Und wenn ihr mehr praktisch auf deiner Plattform bleibt im Retention, dann kannst du irgendwann vom Product Market Fit rechnen. Wenn du die aber viel mal durchliest und viele Gespräche führst, dann kannst du es selten in Zahlen fassen letztendlich, wann du Product Market Fit erreicht hast. Das ist eher so ein Gefühl, was du hast, ein Bauchgefühl. So, dann denkst du, okay, jetzt fühlt es sich richtig an. Ne? Also so muss man das, glaube ich, sehen. Und da sind wir, dieses Bauchgefühl habe ich jetzt ungefähr seit 8 Wochen.
Okay, und dann primär wirklich ganz normal über Performance-Marketing, also Werbung, Google, Facebook, AdWords, die ganz klassischen Geschichten. Ich würde gerne nochmal über das Produkt so ein, zwei Fragen stellen, die mich interessieren. Wenn man jetzt vergleichen würde, du hast das vorhin selber einmal in so einem Nebensatz gesagt, du musstest am Anfang quasi allen in der Automobilbranche erklären, dass quasi, warum Leasing ist günstiger, aber warum macht das trotzdem Sinn, sozusagen Auto-Abo zu machen? Wenn du das jetzt mal so rückblickend anschaust, diesen Vergleich, so sind die Kosten, habt ihr das mal durchgerechnet, ob die Kosten unterm Strich gleich sind, günstiger, kauft man sich durch mehr Geld nur Flexibilität oder ist es wirklich unterm Strich, dass sowieso das Gleiche rauskommt, wenn man mal Versicherungsprämien, Sprit, Nebenkosten, was ist denn nicht alles, was dazu, so dazukommt, zu dem Auto dazukommt, habt ihr mal so einen Kostenvergleich angestellt, weil für mich wäre jetzt so die Frage, gerade bei einem großen Unternehmen, was im Jahr, weiß ich nicht, 5.000 oder 10.000 Autos liest, warum sollen die umschwenken sozusagen? Kommt das jetzt durch Corona, durch die Homeoffice-Lösung? Also magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen?
Klar. Da komme ich mir immer vor wie ein Anwalt. Es kommt drauf an. es kommt wirklich aufs Auto drauf an. Also um es mal detailliert zu nennen. Grundsätzlich ist es immer abhängig aus Partnersicht oder als Automobil. Unternehmen kommt es drauf an, der Einkaufspreis, ob es ist ein Neuwagen, ist es ein junger Gebrauchtwagen, wo die erste Abschreibung schon runter ist, dann hast du nicht mehr so viel Abschreibung in der Rate, das heißt, junge Gebrauchtwagen sind tendenziell günstiger, weil der Wertverlust nicht mehr so hoch ist, musst vielleicht 1 Euro mehr kalkulieren für Reparaturen oder so. Grundsätzlich, um mal ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, wir können aktuell einen Golf 8 GTI für 399 Euro brutto für Endkunden anbieten, im Leasing kriegst du den für 250 Euro ungefähr, sagen wir mal 200 Euro, bist du noch bei 200 Euro die Differenz letztendlich zum Auto-Abo. wenn du jetzt noch mal die Inspektion einmal im Jahr dir anschaust, okay, neue Wagen braucht das erst im dritten Jahr, das heißt, nehmen wir die mal raus, nehmen wir mal die Steuern dazu, sind, keine Ahnung, ein paar Euros im Monat, nehmen wir die Versicherung mit dazu, nehmen wir anfällige Reparaturen, Verschleiß und so weiter mit dazu, bist du ungefähr beim selben Kurs, würde ich schätzen. Aber letztendlich, du hast im Leasing, musst du letztendlich 3 Jahre buchen. Du hast den ganzen Stress um das Auto. Im Abo das Fahrzeug bei 399 liegt bei 6 Monate Laufzeit und nicht bei 36 Monaten. Das heißt, wenn du es 12 oder 18 Monate nimmst, wirst du wahrscheinlich bei 350 Euro ungefähr rauskommen. Das heißt, im Umkehrschluss ist es letztendlich, es gibt viele, viele Studien, die das mal wirklich detailliert nachgerechnet haben für hunderte Fahrzeuge. Und grundsätzlich ist es für Leute, die, wie war es mal, 50, 55 oder älter sind und so viele Schadensfreiheitsjahre haben und die Versicherung super günstig ist, macht es für die weniger Sinn. Aber für alle, die jünger sind und teure Versicherungsprämien haben, macht Auto-Abo grundsätzlich fast immer Sinn. Und dann musst du natürlich, es gibt dann Fahrzeuge, die sind wirklich teuer. Also Rolls-Royce für 10.000 Euro im Monat, die Zielgruppe ist verschwindend gering. Das teuerste Fahrzeug, was wir gerade draußen haben, ist ein BMW M3 Competition, irgendwie eine Gold Edition oder so. Der Kunde zahlt 5.500 Euro im Monat. Und das sind Edge Cases. Das ist sehr, sehr selten.
Das heißt, das machen dann wahrscheinlich eher so Kunden, die sagen, ich will das mal fahren für 2-3 Monate, um einfach mal so dieses Gefühl zu kriegen und kannst du einfach selber ja nicht leasen für den Zeitraum sozusagen.
Was? Automobilindustrie, ich bin jetzt seit 4 Jahren drin, es ist ja teilweise wirklich krank, was da abgeht. Also es werden ja teilweise Werbekostenzuschüsse von Herstellern, praktisch den Händlern oder Vermietungen gegeben dafür, dass die Fahrzeuge auf die Straße bringen. Da wird aber teilweise Geld verdient, indem 1.000 Fahrzeuge am Bremerhaven abgestellt werden und danach wieder Buyback zurückgehen zum Hersteller. Und wenn du dir vorstellst, wenn Fahrzeuge eine Minus-AFA haben, also Aston Martin zum Beispiel, das beste Beispiel, in der Vergangenheit war das immer so, du hast den eingekauft für, sag ich mal, 100.000 und hast der Restwert war auch wieder bei 100.000, also wenn der gleich ist. Das heißt, du hättest den eigentlich für 100 Euro im Monat anbieten können und hättest immer noch eine Marge gehabt, weil Reparaturen und so hast du in 6 Monaten letztendlich nicht. Und das ist dann schon teilweise echt krank, was man mit den ganzen Restwertspielereien machen kann. Deswegen kommen teilweise auch echt günstige Raten zustande. Was natürlich jetzt, also viele Abo-Anbieter, auch unsere Partner, die natürlich auch ähnlich aufgestellt sind, teilweise wie ein Finn oder ein Cluno, haben natürlich auch Probleme, gerade Fahrzeuge zu bekommen. Und gerade große Abo-Anbieter, die sind abhängig von Überproduktion von Herstellern, von guten Mengenrabatten, die am Anfang gewährt werden, damit praktisch die Abo-Raten dann profitabel sind. Ist aktuell super schwierig, der Markt, einfach wegen den Halbleiterproblematiken, Produktionsengpässe und so weiter. Schwieriger Markt aktuell, definitiv. Bin aber guter Dinge für uns, dass es gut läuft, weil wir eben in die Breite gehen. Wir brauchen nicht pro Partner, brauchen wir jetzt nicht 1.000 Fahrzeuge, sondern vielleicht 10, 50 Fahrzeuge. Dann sind wir schon sehr, sehr zufrieden. Also wir haben jetzt knapp 1.000 Autohändler in Deutschland, knapp 100 in der Schweiz und wir streuen halt so ein bisschen in die Breite. Deswegen sind wir nicht ganz so abhängig, aber wenn ich mir vorstelle, wenn einfach jeder Händler 50% mehr hätte, wäre nicht verkehrt.
Ja, sehr cool. Und vor allen Dingen aus meiner Sicht, die Händler machen sich ein bisschen unabhängiger vom Verkauf, vom Reihen oder von den Kunden ein Stück weit. Daniel, mega. Ich habe noch eine letzte Frage und zwar nach dem ganzen Input, den du geliefert hast, was würdest du, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich bin noch angestellt oder ich bin irgendwie kurz davor zu gründen, was würdest du dem mitgeben?
Ich bin immer ein Fan davon. Also ich habe alles selber mitgemacht. Meine erste Gründung saß ich bei meinen Eltern im Esszimmer und habe überlegt, das war damals ShareRace, diese News-App. Und ich habe damals mir alles durchgelesen über Startups, über Gründungen und so weiter und habe mir den Kopf zerbrochen, okay, wie macht man das jetzt am besten? Und man muss eigentlich sagen, damals habe ich mir einfach bei Strato einen Account gemacht und dann irgendwie irgendwas gebastelt. Und du musst einfach die Hürde überwinden, einfach mal anzufangen, weil es ist völlig egal, wenn ich überlege, was Fahren am Anfang war und was jetzt ist, völlig unterschiedlich. Das heißt, du musst einfach anfangen, einfach den Mumm haben und dir muss echt scheißegal sein, was andere dazu sagen. Also ich hab tausende Male gehört, das wird nichts, das höre ich übrigens heute noch, also immer noch. Also es gibt echt viele Leute, die mich anrufen nach der Finanzierungsrunde und gesagt haben, Glückwunsch, aber ich glaube immer noch nicht dran. Ich hab auch Leute, also im Angel-Investorenkreis, die sagen, Daniel, ich glaube nicht an die Idee, aber ich würde mich gern trotzdem beteiligen. habe ich auch schon gehört. Das heißt, du musst wirklich ein dickes Fell haben. Also du musst erstmal mit dir selber klarkommen, dass du jetzt anfängst und einfach startest. Nicht den Fehler zu machen, es niemandem zu erzählen. Weil ich habe vorhin schon irgendwann gesagt, es ist wirklich jedem scheißegal, was für eine Idee du hast. Jeder glaubt, du bist irgendwie so ein Startup-Heini, der irgendwie was Verrücktes probiert und was eh nicht funktioniert. Das glaubt eh jeder. Wenn du das schon mal verinnerlicht hast und dir es eh scheißegal ist, was andere denken, hast du, glaube ich, schon mal eine gute Ausgangslage. Wenn du dann noch anfängst und noch mit jedem über deine, in Anführungszeichen, Scheißidee zu reden, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Und was uns immer sehr geholfen hat, ich habe mit der ersten Idee, mit der ersten Präsentation, habe ich Calls gemacht mit Investoren. Man darf es nicht vernachlässigen, sehr, sehr erfahrene Investoren, auch wenn die nie Gründer waren, das ist praktisch auch nicht ihr Job dann letztendlich. Die wissen aber letztendlich, wie Märkte funktionieren, die wissen, wie Geschäftsmodelle funktionieren können. Und aus diesen Gesprächen, wie gesagt, aus den über 350 Gesprächen, haben wir sehr viel strategischen Input mitgenommen für Fahren. Wir wollten nie Geld von denen, wir waren noch viel zu früh dafür. Aber VCs sind letztendlich immer Leute, die helfen wollen. Und das sind nicht immer die bösen Leute, die irgendwie was klauen wollen oder so. Die sind gar nicht dafür ausgelegt, um irgendwie eigene Ideen zu machen. Die wollen ja investieren, die wollen Risikostreuung. Und da muss man echt auf Events gehen. Es gibt sehr, sehr viele, wo man anfangen kann, sich ein Netzwerk aufzubauen und einfach darüber reden und professionelles Feedback einsammeln. Und dann irgendwann, also wenn du 2-3 Jahre an deiner Idee arbeitest und das fängt an, dann gehst du zu den Investoren zurück, zeigst denen, was du gemacht hast. Und wenn du dann, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Euro monatlichen Umsatz dann hast, dann bist du vielleicht so weit, dass der sagt, oh cool, ich kenne dich jetzt 2-3 Jahre, du hast echt einen coolen Job gemacht, du hast das Feedback angenommen, was wir dir gegeben haben, hast vielleicht ein bisschen adjustiert, weil sich doch was anders ergeben hat, aber finden wir cool, lass uns doch mal gucken, dass wir zusammenarbeiten können. Oder er macht ein anderes Intro. Und so würde ich da heute rangehen. Also Regel Nummer 1, es muss echt alles scheißegal sein.
Sehr gut, mega. Vielen, vielen Dank. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht und würde mich freuen, wenn wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. In dem Sinne, danke für deine Zeit, Daniel.
Sehr gerne, danke dir.
Das war's, das war der letzte Teil mit Daniel. Ich hoffe, du hattest Spaß und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Bis bald, ciao, ciao.